Herzlich willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Können Visionen eigentlich zu groß sein? Oder ist gerade das, was die Wirkung einer Vision ausmacht, dass sie einen idealen Zustand in der Zukunft beschreibt, ohne sich durch das Wie, die Erreichbarkeit, einzuschränken? Das Unternehmen, mit dem mein heutiger Gast nachhaltige Wirkung erzielen will, hat sich eine sehr große Vision auf die Fahnen geschrieben. Living on wind and sunlight forever for free. Als Wirtschaftspsychologin, Design Thinking Coach und Autorin gestaltet sie seit 10 Jahren die Innovation im digitalen Energie- und Mobilitätsumfeld. Sie ist Vorstandsmitglied des Branchenverbandes Bitkom und Chief Marketing Officer bei 1,5 Grad Technologieplattform und Marktplatz für klimaneutrale Energielösungen. Herzlich willkommen, Sophia Rüdiger.
Wow, das war ein roter Teppich. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Weißt du, wie ich mich auf dieses Gespräch freue? Ich habe mich selten so viel vorbereitet. Und ich fand das so toll, sich eigentlich mit dir auseinanderzusetzen, weil die erste Headline, die mir irgendwie so entgegengetragen worden ist, war das, dass eine Vision irgendwie wehtun muss oder anders, dass man Angst davor haben muss. Und dann habe ich gedacht, diese Frau muss ich unbedingt kennenlernen. Und darüber werden wir gleich in Folgen sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dich ein bisschen näher kennenlernen. Wer bist du und woher kommst du? Wie bist du aufgewachsen?
Wow, da gehen wir weit zurück auf jeden Fall. Wer bin ich, woher komme ich? Ich bin Großstadtgehöre, ich komme aus Berlin. Da bin ich geboren und auch aufgewachsen. Und erstmal in einem Lehrerinnenhaushalt. Also meine Eltern sind beide der Bildung verfallen sozusagen. Und somit war das auch früh schon etwas, was mich immer mit bewegt hat. Ich habe gerne kleine Heftchen, Aufsätze mit korrigiert und Bienchen und Striche und weiß ich was, rote Korrekturdinge an den Rand gemalt mit Ausdrucksfehlern. Das hat mich irgendwie, also Wort und Schrift hat mich schon immer auf jeden Fall begeistert. Und da bin ich so groß geworden in der Großstadt und habe dann in der Schulzeit entschieden, ich finde Bio irgendwie genial und wollte in diese Richtung immer etwas machen. Ich fand Herzen sezieren, Schweineherzen sezieren unglaublich aufregend. Aha. Und habe dann aber gedacht, was machst du jetzt mit Bio? Mhm. Forschungslabor, als Forschungsratte sehe ich mich irgendwie nicht so richtig. Und irgendwie führte es immer wieder zurück zur Schule. Und dann habe ich aber doch im Laufe des Lebens gemerkt, so richtig ist der Lehrerberuf, glaube ich, für mich nichts. Der war mir zu fest vorgegeben, was man dann auch macht und wo man sitzt. Und eigentlich ist man immer so an der einen Schule. Vielleicht lässt man sich mal versetzen an eine andere, aber that's it. Und dachte ich, das kann es nicht sein. Ich mag in die Wirtschaft. Ich mag in dahin, wo ich irgendwo noch mal Gestaltungsräume habe, die ich mir auch selber suchen kann. Und es hat mich dahin gezogen. Und dann dachte ich, gut, ist Bio vielleicht schwierig?
Warst du immer die Beste in der Klasse?
Überhaupt nicht. Nicht? Ich war gut, würde ich sagen, durchschnittlich gut und habe meinen Eltern da nie Probleme gemacht. Deswegen floss das so gut durch unser Familiengerüst und System zu Hause. Ich war eher, das ist ganz spannend, im Nachhinein kann ich es mir immer besser erklären, warum das vielleicht auch so war. Ich war eher sehr still und habe immer schlechte mündliche Noten gehabt. Und da lachen heute noch ganz viele Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen von mir, weil sie sagen, du bist still, du bist auf Bühnen, du bist überall, dich kann man nicht bremsen irgendwo mit Wort und Energie, was war da los? Ja, im Nachhinein verstehe ich so immer mehr, ich habe mich hart gelangweilt in der Schule und habe das dann so durch eine Anpassungsstrategie irgendwie, ich mache so ab und zu mal mit und heb den Arm, ein bisschen kompensiert, muss ich sagen, aber fand es unglaublich langweilig, mich bei so auswendig Lernfragen zu melden.
War
es
nur in der Schule so, dass du still warst oder warst du auch zu Hause still? Hast du dich auch dort gelangweilt?
Nur in der Schule. Es war wirklich stark in der Schule. Okay. Und ansonsten habe ich dann eben auch gerade mit meinen Eltern viel Sport. Also ich habe viel dann im Sport Gas gegeben, auch als Leistungssportlerin. Und ich glaube, da habe ich dann auch so meinen Weg gefunden, wieder viel Energie rauszulassen und auch zu im anderen Schritt natürlich auch zu entwickeln. Also das war so ein bisschen meine Jugend, meine Kindheit und dann eben die Entscheidung auch, okay, Bio wird's nicht. Und dann hat mich meine Biolehrerin aber damals unglaublich inspiriert und wir hatten viele Gespräche und das ging dann so in die Richtung, Gehirn ist aber auch total spannend. Also gerade das Neuronale fand ich hochgradig spannend und Emotionen auch und was erzeugt es bei uns im Nervensystem. Und ist da vielleicht doch noch ein bisschen mehr, als wir manchmal mit der Ratio versuchen zu erklären. Und so führte es mich zu Psychologie mit der Liebe zu, ich will aber in die Wirtschaft. Mhm. Und dann ist Wirtschaftspsychologie geworden. Und das war erstmal so mein erster Schritt rein in ja so ein Tor. Was wird da eigentlich aus dir, wenn du ins Leben des Erwachsenwerdens irgendwo gehst? Mhm. Genau, und das vielleicht erstmal so zu mir, wie ich groß geworden bin. Und ja, dann die Entscheidungen auch, was mache ich daraus jetzt weiter? Mhm.
Was hast du denn da im Studium gelernt? Ich meine, Wirtschaftspsychologie ist ja an der Stelle irgendwie spannend, weil er es ja irgendwie ein Stück weit das Anwendungsgebiet schon mit vordenkt. So, was hast du mitgenommen und was fandest du eigentlich während des Studiums schon das, wo du gesagt hast, oh, das kann ich nützen, das hilft mir wirklich im Leben?
Na, erstmal am Anfang habe ich es, glaube ich, ein bisschen romantisiert und habe dann gemerkt, oh Gott, das ist so viel Statistik. Hm. Also machst schon ganz schön viel Mathe und Statistik. Es hat mich aber irgendwie dann auch total gereizt, gerade diese Thematik von, wie komme ich denn unter die Oberfläche, also unter das, was mir jetzt gerade jemand sagt im ersten Gespräch, mit den ersten Fragen, wie komme ich dahinter? Also ich fand es total spannend, kluge Fragebögen zu entwerfen, die man natürlich dann auch wieder auswertet, messbar macht, durch Statistiken rennen lässt sozusagen. Aber das fand ich unglaublich spannend am Anfang. Und dann ist es auch zum Glück mehr in Richtung Gehirn, Emotionalität gegangen. Und ich fand die Spannungsfelder oder die Anwendungsfelder spannend, wo wir Menschen mit etwas Neuem konfrontiert haben, also mit Innovationen. Und da bin ich dann auch früher an diesen Scheideweg oder diesen, ja, vielleicht ist es eigentlich eher ein Spannungsfeld gekommen, wo ich dann in der Karriere auch nachher gesehen habe, da möchte ich wirken. Mhm. Immer dann, wenn ein Mensch auf etwas Neues trifft, was vielleicht im ersten Moment auch Angst macht, zumindest erstmal etwas erzeugt in einem, muss ja gar nicht immer Angst sein, das ist ja dann die Haltung dem gegenüber. Aber wo wir auf etwas Neues treffen und das eigentlich anwenden lernen dürfen.
Mhm. Was passiert da, wenn Menschen auf was Neues treffen?
Im ersten Moment, es hängt komplett davon ab, in welchem Umfeld du dich, also was da drumherum ist. Ist es eine Firma? Ist es ein Kindergarten? Ist es ein Familiensystem? Also wo trifft denn etwas Neues auf den Menschen? Weil das ganz Entscheidende ist, dann kommt die Prägung noch mit dazu. Mhm. Wie hast du gelernt auch entlang deines Lebens, wenn da etwas Neues kommt, das vielleicht anzunehmen, aufzunehmen oder auch gleich abzustoßen? Also die Strategien, die wir uns auch so gemacht haben. Deswegen kann man es gar nicht pauschal sagen, was da kommt. Es kommt unfassbar viel. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Und das erstmal vielleicht dann auch aufzudröseln und dem, der gegenüber sitzt und auf dieses Neue gestoßen ist, auch eine Entlastung zu bieten und zu sagen, okay, das ist alles gerade da und deswegen fühlt es sich vielleicht auch erstmal überwältigend an. Weil meistens ist es ja so, dass wir im ersten Moment erstmal uns eng fühlen, weil erstmal etwas ist, was wir nicht greifen können, nicht sofort erklären können mit dem, was wir die ganze Zeit abrufen an Mustern. Ne? Und das kann im ersten Moment, also wie gesagt, da sind jetzt Menschen, die ganz unterschiedlich reagieren. Die einen sind befeuert, sind unglaublich neugierig und wollen da gleich mehr rein, wollen mehr verstehen. Ja, die anderen nehmen es erstmal auf mit vielleicht einer Herzlichkeit und es macht aber gar nicht viel. Ja, und andere gehen vielleicht auch mit und man spricht ja ganz oft auch von Kulturkreisen, Subkulturen oder der German Angst. Also gerade für Deutschland ist natürlich oft auch ein Phänomen von erstmal eine Ablehnhaltung so irgendwo. Ne? Und da stößt man auf alles. Aber das ist, jeder ist an einer anderen Stelle in dem Moment, wenn etwas Neues auf einen trifft. Ne?
Also habe ich gleich 20 Fragen dazu.
Bestimmt sogar.
Aber vielleicht mal das Wichtigste vorab. War dir damals bewusst, dass das, also gerade dieses Spannungsfeld oder diese wichtige Konfrontation auch mit dem Neuen oder der Innovation etwas sein wird, was ein wichtiger Wertbaustein in deinem Leben wird?
Ich konnte es lange nicht so verbalisieren, würde ich sagen. Das ist, da hilft einfach jetzt inzwischen auch das Alter, gute Gespräche, ne, immer wieder auch die eigene Reflexion, dass ich es erst so greifen konnte und auch vor allem der Beruf in die Sichtbarkeit zu gehen damit, weil du ja immer mehr damit konfrontiert bist, dass andere das auch von dir verlangen, zu artikulieren. Mhm. Was sind deine Stärken, ne, oder wo ist deine Motivation? Und da bin ich, würde ich sagen, erst in den letzten Jährchen eigentlich besser geworden. Aber was schon von der Energie her, und ich war, glaube ich, ein Mensch, der immer sehr stark darauf geachtet hat, wo zieht es dich einfach auch hin, zu welchen Menschen, zu welchen Themen, in welche Systeme. Und da habe ich schon immer drauf geachtet. Und mich hat es immer dahin gezogen, wo ich mir Dinge noch nicht so richtig erklären konnte, wo ich gemerkt habe, da ist noch nicht alles so in Struktur und Ordnung. Das hat mich immer gezogen. Und ich glaube, heute weiß ich auch einfach mehr, warum. Weil ich selber immer so ein bisschen ein kleiner Misfit war. Und dann zieht es mich auch dahin, wo ich erstmal merke, da ist noch Raum, das erstmal auch mit einer Struktur zu füllen. Da ist noch nicht so viel gemeißelt sozusagen. Genau, und so kam ich immer wieder auch in die, entlang der Karriere in diese Felder, wo viel erst definiert wird.
Also ich meine, das Ende ist ja genau in diesem Moment noch offen. Also was jetzt passieren wird? Also ich stelle mir das so vor, du warst auch neugierig, wie die Menschen reagieren. Also allein am Interesse Mensch könnte man sagen, ja, wie reagiert denn jetzt jemand? Und welcher Charakter reagiert wie? Und wie kann man das jetzt an der Stelle sozusagen auch erfassen? Also kann man diese Muster irgendwann mal erkennen und erfassen und kann man die ableiten für den nächsten Innovationsprozess? Hast du das dann gemacht?
Ganz genau, und da hast du eigentlich das schön auf den Punkt gerade formuliert. Also zum einen diese Neugier oder auch das selber, was einen an der Stelle dann motiviert und begeistert, wenn man merkt, da kommt etwas von der anderen Seite. Also ich glaube, für mich ist immer ganz wichtig und eine eigene, ja fast schon egoistische Motivation ist, ich möchte Reaktionen und eben am liebsten auch Emotionalität auf der anderen Seite erzeugen. Und da habe ich viel für mich gelernt im Leben an Strategie, wie ich dann dahinter komme auch. Und dann zweiter Punkt, den du gerade nennst, ich liebe es, wenn Dinge mehrfach auftreten und eine Musterbildung erzeugen. Und das ist natürlich etwas, was man auch genau in der Psychologie, im Studium, in der Wirtschaftspsychologie lernt, in jeder Interviewreihe, die du machst. Ne? Es wird in deinem Beruf aber auch nicht anders sein. Guckt man dann, was sind für Tonalitäten, für Muster, für Begriffe, für Strukturen, die da wiederkehrend sind einfach. Und ich würde nicht sagen, dass ich das Muster erkannt habe für jetzt Innovation und Technologie und wie überzeuge ich einen Menschen, weil auch da wieder, da wäre ich jetzt einfach überheblich zu sagen, ich hätte, also oder ich würde es teuer verkaufen, wenn ich den goldenen Weg gefunden hätte. Das ist ja wieder so multikomplex. Ne? Und ich bin von Mobilität über tiefste Technologie jetzt rein in die nochmal Energietechnologie gegangen. Jedes Mal ist ein Feld ein ganz anderes, auf was du triffst, weil da schwingt Politik mit, Umwelt, Unternehmen, die sich dort schon bewegen, Kunden, Kundinnen, die jedes Mal anders sind. Ne? Und da könnte man jetzt nicht sagen, es ist der goldene Weg. Aber ich glaube, man hat für sich ein paar Methoden und Tools identifiziert, gerade auch, wie führe ich gute Gespräche? Ja, wie komme ich denn hinter das Erste, was mir erstmal so jeder abruft, weil er es gelernt hat, dass man das jetzt so zu sagen hat oder in irgendwelchen Büchern gelesen hat? Das entwickelt man so als, würde ich sagen, ein bisschen ein eigenes Toolset. Mhm.
Bist du dann auch so aus dem Studium gegangen, dass du gedacht hast, wow, mich interessiert dieses Feld noch viel mehr und ich habe auch so die Psychologie hinter den Menschen, die Art und Weise, wie sie reagieren, verstanden oder zumindest einen Zugang dazu und ich kann damit was machen. War dir das dann schon so bewusst?
Gar nicht.
Nicht?
Nee, ich muss gerade echt selber grinsen, dass du die Frage gestellt hast, weil ich wirklich nach dem Studium...
Wie alt warst du nach dem Studium?
Nach dem Studium war ich 22, bin 23 geworden, genau. Und genau, da hatte ich Master studiert. Ich habe das ziemlich schnell durchgezogen alles, genau. Und dann ist genau das nämlich so vermischt passiert. Also A, ist man irgendwie noch unglaublich jung, weiß vielleicht auch noch gar nicht so genau, wo es hingehen soll. Mir fehlte auch ein bisschen, das rückblickend finde ich das fast schon schade. Mir fehlte ein bisschen die Inspiration der Jobdiversität, ja, was man vielleicht auch hätte alles an verschiedenen Dingen machen können. Für mich war doch recht klassisch, jetzt gehst du in irgendeinen Konzern, ne, oder in eine Beratung. Und das war eigentlich schade. So, wenn ich heute zurückblicke, hätte ich mir da mehr Vielfalt gewünscht. Und ich war auch erstmal so ein bisschen demütig nach dem Studium. Zum einen, weil mein Vater, Informatiker, immer gesagt hat, ja, hättest du mal was Richtiges gelernt. Also so diese Psychologie ist halt auch schwer zu greifen. Ne? Du hast eben nicht, wie jetzt beim Coden oder Formeln, irgendwie so ganz konkret was an der Hand. Der Mensch ist da einfach nicht so leicht in Kategorienmuster oder irgendwo einzuordnen, was es ja so spannend macht. Und heute sind wir auch viel weiter an vielen Stellen. Aber das hat mich erstmal ein bisschen irgendwie mir eine Demut vorgesetzt. Und nach dem Studium auch dann einfach klar, du fängst an, dich zu bewerben, merkst so, irgendwie will dich keiner so richtig, du hast noch nicht so viel Praxiserfahrung, dachtest eigentlich, du bist schon viel weiter mit dem ausgestattet und ausgerüstet für diese Wirtschaft. Und das war erstmal so ein bisschen demütig, würde ich sagen. Und nee, wusste ich wirklich auch überhaupt nicht. Mich hat dann eher, oder mir hat geholfen für den weiteren Weg, dass ich aufgrund von, also auch da wieder von Neuem und von Problemen, also ich saug auch gerne Dinge auf, wo ich sag, das ist noch nicht optimal, das können wir besser. Und das kam so zusammen in einer Großstadt wie Berlin im Thema Mobilität, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein. Also Mobilität und Energie war immer so, wo ich gesagt habe, das ist komisch, was wir einfach tun. mit diesen ganzen fossilen Brennstoffen, mit Öl und Gas, mit jeder hat ein eigenes Auto, alles ist überfüllt. Ja, wenn du noch ins Ausland geguckt hast, in andere Städte, dachte ich einfach, so wollen wir doch nicht leben. Und diese Frage hat mich dann sehr schnell dahin gebracht, ich möchte irgendwie in neuen Mobilitätskonzepten mitwirken und arbeiten. Und so bin ich dann zu Mercedes gekommen. Und ich glaube,
mit 23?
Mhm.
Ah, wow.
Genau, also mit 24 bin ich da eingestiegen. Und oder 24 dann also geworden,
damals
genau.
Damals waren Sie auf jeden Fall noch einer der größten Automobilbauer, oder?
Genau, ja? waren Sie. Und eben vor allem, Sie haben mich damit motiviert, dass ja damals auch der Zetsche einfach dafür stand, als wirklich Leitfigur für eine New Mobility. Das war ja wirklich unter ihm, also New Leadership, aber auch New Mobility waren ja seine Themen. Und das hat mich einfach unglaublich motiviert und inspiriert, dass jemand da so steht und sagt, für so ein Traditionsunternehmen mit so vielen Jahrzehnten Tradition ist das erstmal mutig, ja, da zu transformieren.
Warst du in Stuttgart?
Ja.
Von Berlin ins Ländle? Tatsächlich.
Muss man wollen.
Wie hat sich's angefühlt?
Ja, muss man wollen, genau. Aber ich habe immer so liebevoll gesagt, Berlin kann jeder, Stuttgart muss man wollen. Und das war dann auch, ich wollte das wirklich und es war auch gut. Also ich muss sagen, ich habe das nie bereut und war dann auch 8 Jahre sogar im Ländle und habe auch da unglaublich viel Inspiration mitgenommen, gelernt und Menschen getroffen, die mich einfach begeistern bis heute. Mhm. Und man unterschätzt auch die kleine Stadt, muss man wirklich sagen. Aber man muss auch hier wieder an der Stelle, das führt zurück zu dem, was wir eigentlich jetzt einleitend gesagt haben, wenn du nicht mit Neugier und Offenheit in so ein Feld reingehst und dir von vornherein sagst, ja, Stuttgart verliert ja immer hinter Berlin und haust dann ab und gehst immer noch feiern oder suchst die Barszene in Berlin, dann wirst du auch dort nicht ankommen und wirst nicht die Menschen treffen, auf die du vielleicht stößt, wenn du offen da reingehst. Und ich glaube, das ist genau passiert. Und jetzt muss man auch sagen, mit einer großen Zentrale wie Daimler, mit der Internationalität, da sind so viele unterschiedlichste Menschen. Also wenn du die Augen nicht aufmachst und das nicht siehst, dann wirst du fast schon, also wirst nicht, wie es geht. Und da habe ich so tolle Menschen kennengelernt, wirklich. Mhm. Und hatte aber auch das Glück über meinen Job. Ich bin dann sehr schnell Vorstandsassistentin geworden. Ich war so viel unterwegs. Also ich war seltenst in Stuttgart, muss man auch sagen dazu. Und ich glaube, dann fand ich das auch ganz schön, dass die Base vielleicht auch ein bisschen kleiner und ruhiger war.
Mhm. Und hat Mercedes die Mobilitätsfrage gelöst?
Ich würde sagen, nein. Oder sie waren, also wir hatten, und da kommen wir spannend ans Thema Transformation ran. Ich glaube, wir hatten zwei gute Phasen und dann aber auch zwei schwierige Phasen. Und zwar ging es natürlich dem ganzen Feld Mobilität sehr, sehr gut. Eine Zeit lang. Und in dieser Zeit haben wir alles und nichts gemacht, um es mal so zu sagen. Es fehlte so ein bisschen das ganz konkrete Transformationsbild, wo wir eigentlich hin transformieren wollen. Mit dem Mut auch zu sagen, okay, es bedeutet aber auch, du brauchst vielleicht die Hälfte des Ladens so nicht mehr. Also wir haben eigentlich schon erkannt, wo wollen wir hin, mit welcher Radikalität auch, aber man hat sich dann nicht getraut, mit der Radikalität das Transformationsbild zu formulieren und was braucht's, wen braucht's und wen auch nicht und dass es schmerzlich wird. Ne? Es tut immer auch weh, wenn man dann ehrlich ist, zu sagen, vielleicht nicht mehr alle so, wie wir jetzt an Bord hier sind. Und das wurde nicht übersetzt. Und somit haben wir uns dann ein paar Luxusjahre gegönnt, wo wir alles gemacht haben. Und ich würde sagen, so rückblickend verzettelt haben an der einen oder anderen Stelle, zu viel gemacht. Und dann ist die radikale Klatsche zurückgekommen. Und es wurde hardcore wieder zurückgedreht auf, vor allem natürlich auch auf den Aktionsmarkt oder Aktionärsmarkt geguckt, im Sinne von Finanz, ja, einfach eine
Shareholder Value.
Exakt, ne? Und das ist auch nicht falsch, verstehe mich nicht falsch, das ist nicht falsch, das war dann eine Strategie. Nur dadurch hat man sehr stark wieder reduziert, ist nicht wirklich mehr mutig geblieben und das hätte man vielleicht noch weiter durchhalten müssen. Also wir waren noch nicht weit genug, damit es wirklich gefruchtet hätte in der Systemstruktur und somit ist dann auch viel wieder einfach versandet. Viel New Mobility war auf einmal Mikromanagement und überhaupt nichts mehr mit New Mobility und Zahlen getrieben. Und ich glaube, es war noch zu früh, ist zurückgeschlagen leider. Ne?
Und was wäre passiert, wenn man damals mutig und konsequent gehandelt hätte?
Na, ich glaube, man hätte auf jeden Fall schon frühzeitig, man hätte sich nicht so in der Masse verzettelt und dann vielleicht auch konkreter Fokusinitiativen einfach hardcore getrieben, die aber auch dann schneller schon Outcome gezeigt hätten. Und dann wäre man vielleicht auch nicht da reingerudert zu sagen, okay, wir haben uns verzettelt, auch auf dem Thema Geld. Und dann hätte man vielleicht auch nicht so radikal wieder komplett in Kürzungen, Abfindungsprogramme. Ja, damit ist man ja auch in eine Stimmung gegangen, die für Neues extrem schwer ist, ne, und das auch gar nicht mehr glaubwürdig macht, wenn man das kommuniziert. Und es ist ein unglaublich großer Mismatch an Kommunikation von oben und unten entstanden. Und das ist natürlich dann eher wieder für eine Transformationskultur und Kommunikation, führt sich eher in Zynismus, in Ablehnung, weil du dich überhaupt nicht damit identifizierst, was da vielleicht oben kommuniziert wird. Mhm. Und das ist ein großer Mismatch, der entstanden ist einfach. Und ich würde sagen, damit haben wir verpasst, auf die richtigen Pferde dort damals zu setzen. Und dann, wie gesagt, in der Verzettlung zu viel. Dann musste die Rolle rückwärts zu hart gemacht werden. Und damit ist dann aber auch alles echt so ein bisschen aufgeklatscht, im Sinne von, boah, was haben die uns eigentlich erzählt die ganze Zeit? Oder versuchen es immer noch, wir glauben es nicht.
Und aber glaubst du, dass das eine der Herausforderungen ist, wenn du bislang sehr erfolgreich warst und Traditionshaus bist, dass es gar nicht mehr gelingen kann, weil du viel zu viel zu verlieren hast?
Ist eine spannende These.
Also ich meine, weißt du, interessanterweise, ihr wart ja weit, könnte man sagen. Ihr habt ja schon mal die Welt von morgen gedacht. Und wenn man jetzt mal zu Tesla rüberschaut, der hat das eine Weile lang ganz erfolgreich gemacht. Ja, konsequent einfach ein Netz auszubauen, Mobilität anders zu sehen, anders zu denken. Hatte auch weniger zu verlieren.
In der Tat. Und ich glaube, es hätte, also natürlich in einem rechtlichen Rahmen, ja, das ist wichtig, wenn du so weit bist und natürlich auch dann so etabliert. Aber du hättest so eine Radikalität gebraucht und die an vielen Stellen die erlauben müssen. Natürlich, mit, wie gesagt, in einem Rahmen, der rechtlich okay ist. Aber man hätte sich schnell und früher überlegen müssen, auch wie kriegt man es auch kommuniziert, dass man nicht mehr alle, die gerade so an Bord sitzen, braucht. Und was macht man dann aber als Unternehmen im Sinne von Upskilling, Reskilling, weiß ich, was für andere Formate man noch findet, ja, dann auch in Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkpartnern, Bildungspartnern, ja, um dann auch zu sagen, wenn du bestimmte Menschen nicht mehr brauchst, wie geht die Kette weiter? Also ich meine jetzt nicht radikal durch und dann schau und jetzt guckt selber. Also das ist ja die Schwierigkeit. Ich weiß auch, das ist hochgradig komplex. Also ich möchte auch niemandem sagen, dass es da Fehlverhalten gab. Aber ich glaube, es hätte an vielen Stellen eine Radikalität gebraucht, die man sich dann doch immer nicht so traut, weil Shareholder-Märkte da sind, weil Betriebsräte da sitzen. Ne? Und klar, das ist natürlich die Schwierigkeit. Ich weiß,
diese Verantwortung.
Es ist so, ja. Mhm. Und vielleicht ist aber auch deine, und ich habe da immer mehr, genau das, was du gerade auch, deine steile These, die du formuliert hast, die habe ich auch immer mehr mir selber gestellt. Und es führte ja auch zu dem Punkt, also könntest du ja auch genauso fragen, warum bist du gegangen, Sophia? Und ich habe mir selber diese Frage gestellt, bin ich eigentlich die Richtige für das System? Ne? Braucht mich ein Mercedes für eine Veränderung? Und ich bin dann selber auch zu dem Punkt gekommen, zu sagen, nee, eigentlich nicht. Und das ist der Punkt, welche Räume muss eine Organisation aufmachen oder was muss sie abgeben in kluge neue Formate und Unternehmensstrukturen, damit was Neues entstehen kann? Weil ich bin auch ganz oft bei, genau die These würde ich manchmal sogar mit einem vorsichtigen Ja beantworten, die du gerade gestellt hast. Vielleicht sind diese Systemstrukturen wie ein Mercedes dann nicht der Raum und macht auch nicht den neuen Raum auf, um dieses radikal Neue wieder rauszubringen und zu denken, um ins nächste Mobilitätszeitalter zu gehen. Ne?
Mhm. Gibt es nur radikal? Es gibt also nicht evolutionär, deiner Meinung nach?
Auch hier wieder würde ich sagen, ist eine Mischung. Und die Frage ist ja auch, was meint immer dieses radikal? Meistens, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es evolutionär. Ne? Mhm. Also wirklich radikale Sprünge gibt's ja doch sehr selten. Und irgendwie war schon auch oft was, also selbst beim Apple-Moment und so, waren evolutionäre Dinge mit dabei. Also deswegen, ich glaube, so radikal, wir tun's manchmal und sagen, dass es so radikal ist. Aber auch das Thema KI, da gibt's ganz viele, also wenn du wirklich einen AI-Master fragst, der sagt dir, so radikal war das nicht. Und wie lange wir schon seit Jahrzehnten hier mit Machine Learning und so weiter arbeiten, das sind eher evolutionäre Stufen. Also ich glaube nur, es bricht durch in der Gesellschaft auf einmal durch so eine Hype-Kommunikation. Das wirkt dann so radikal. Mhm. Und dann verändert es vielleicht auch Verhalten noch mal sehr radikal. Aber ich glaube, eigentlich sind diese Prozesse immer recht evolutionär. Ne? Deswegen ist die Frage, weiß ich gar nicht, ob man das so stellen muss. Mhm. Ne? Du musst nur immer
aber wieder. Aber darum habe ich nachgefragt.
Ja.
Weil Sprache macht ja auch viel. Und wenn wir über radikale Sprünge sprechen, hat man ja auch gleichzeitig wieder, weil es ist neu, noch mehr Angst, als wenn ich als Psychologin von evolutionären Schritten spreche.
Ist so. Und ich glaube, du musst auf der einen Seite die Radikalität erzeugen. Mhm. Und die muss nicht immer Angst machen. Die kann ja auch total die positive Stimmung erzeugen. Und ich möchte Teil davon sein. Ja? Aber ich glaube, du musst sie erzeugen, um dann vielleicht auch so einen Wumms also dass du wirklich eine Bewegung dahinter bringst, musst du auch mit Bildern, die vielleicht auch radikaler wirken, so eine Stimmung erzeugen und darfst es aber dann wieder auch begleiten und sagen, hey, es gab aber auch schon immer in unserem Werden und in unserem Sein gab es Evolution und Veränderungen irgendwo. Mhm. Und dann nimmt es vielleicht manchmal auch wieder so ein bisschen das ganz Harte dabei. Ne? Also das Gleiche erleben wir jetzt gerade, wenn wir in der Energiewende unterwegs sind. Wir sind gerade an einem Paradigmenwechsel, mhm. der erstmal sehr, sehr heftig ist. Und auf der anderen Seite sehen wir auch im Ausland schon Dinge, die schon lange funktionieren, mhm. ja, gerade in den norwegischen, schwedischen, dänischen Ländern, mhm. die sind schon viel weiter. Wir sehen auch schon, dass es Stufen in dieser Entwicklung da jetzt hin schon gab. Und wenn man das wieder dann auch aufweicht, also du hast ein sehr radikales Paradigmenwechselbild, was du erstmal aufmachst. Mhm. Und auf der anderen Seite zeigst du dann aber auch, hey, da gibt's schon drumherum Menschen, weil gerade in Deutschland ist es unglaublich wichtig, dass es nicht zu radikal und zu krass neu ist. Mhm. Das macht nicht immer der großen Gesellschaft und Masse und Breite Freude.
Aber ich habe das ja schon ein bisschen in deiner Sprache entdeckt, auch dass man Angst haben muss vor einer Vision. Ich habe das davon nie gehört. Ja. Ich sage ja immer, man muss das Motiv motivieren. Das ist meine Form von Radikalität. Mhm. Weil ich glaube, man kann auch aus Freude und aus dem Wunsch, es zu verbessern, zu handeln und auch einfach wirklich so aus diesem Bewusstsein heraus zu handeln und einfach zu sagen, hey, stellt euch mal diese Welt vor. Und man zeigt das Ideal und zeigt einen Typus an Welt auf, den wir uns auch erträumen. Mhm. Und dann sagen, vielleicht ist da die radikale Veränderung drin. Aber ich finde, dieses Motiv zu motivieren, im Sinne von diese Vision zu zeigen, sie zu visualisieren, Menschen einzuladen, in dieser Welt schon zu gehen und diese Zielwirkung zu erleben, mhm. finde ich viel schöner. Und darum war ich ja so darüber gestolpert und so, wow, das muss richtig abgehen. Ja. Und ich so, oh. Und dann habe ich noch dieses Wort gehört. Ja, das fand ich auch noch interessant. Eine Vision, also was ich verstehe, ist an der Stelle, dass die Größe dieser Vision einfach nicht in Frage stehen darf. Genau. Das habe ich wahrgenommen und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Aber Angst, weiß ich nicht. Also ist es so, dass man sozusagen Angst vor der eigenen Courage hat, es erreichen zu können? Oder was ist die Angst, von der du sprichst?
Genau, ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, über das eigene Angstverständnis an der Stelle zu reden. Ja. Und Angst ist ja erstmal nur ein emotionaler Zustand, der bei uns, also der ist ja, wir imaginieren ja rum ja. bei dem Thema Angst. Das ist ja eigentlich jetzt erstmal nichts Reelles, was wirklich schon da ist, sondern mhm. wir sehen ein Zustandsbild, ja auch zum Beispiel ein sehr schönes, aber haben gerade vielleicht noch nicht ganz klar, wow, wie komme ich da jetzt, wie begleite ich den Weg dahin? Ne? Ich will da vielleicht auch hin, da ist was total Anziehendes. Mhm. Das kann ja auch total positiv motiviert sein. Mhm. Ne? Ich will da irgendwie hin, aber wow, es ist so groß, erstmal überwältigend und ich weiß noch nicht genau, wie ich den Weg dann begebe. Und manchmal macht das einfach schon Angst, weil mhm. es sehr groß ist und wie gesagt, emotional erstmal einfach führt es dazu, dass was vielleicht ein Schwitzen, vielleicht auch eine Aufregung, eine Nervosität, ein Zittern, ne, und Schlaflosigkeit. So, das ist erstmal ja einfach den Zustand. Den habe ich da beschrieben und meine, das meine ich darin eigentlich.
Ja.
Und gar nicht jetzt, also für mich ist Angst auch nichts Negatives, weil ich weiß und gelernt habe, wie ich auch mit meinen Ängsten umgehen kann. Also dass die gehören sowas zum Leben mit dazu, die dürfen so in Dialog mit einfließen und ich weiß aber auch ganz gut, ich habe Strategien, wie ich mit meiner Angst umgehe und die hat mich noch nie gelähmt oder sowas und ich glaube, deswegen habe ich vielleicht auch einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Angst und für mich ist es eher, dass ich an der Stelle die Größe wirklich meinte, wenn du diesen Podcast auch oder diesen Satz meinst, wenn ich ihn sage, für mich ist es wirklich und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn wir Transformation denken und Zielbilder denken, dann müssen sie zum einen oder dürfen die dürfen schön sein, unglaublich schön, aber sie dürfen konkret werden. Mhm. Also ich bin auch ein großer Mensch von Vision Boards und von etwas Visuellem oder auch Auditivem, was auch immer. Ne? Jeder geht damit anders um. Aber es muss konkret werden. Wir sind ganz oft greifbar. Sehr diffus. Genau. Gerade in Transformationen und jetzt durfte ich ja auch über die Selbstständigkeit in vielen Firmen mit reingucken. Wir sind unglaublich diffus, wenn ich ganz oft frage, was heißt denn das? Wo willst du denn hin transformieren? Mhm. Kann das irgendwie nicht so richtig artikuliert werden im Raum? Mhm. Und da müssen wir erstmal hin. Und ich glaube, das meint erstmal die Vision. Da verbildlicht werden, auch schön, aber vielleicht auch ja erstmal total so, boah, ist ja wirklich krass neu. Und dann muss sie so groß sein, dass man als Gründer, Gründerin, Begleiter, Begleiterin auf dem Weg vielleicht auch manchmal nachts wach wird und wie gesagt sagt, wow, ich weiß, der Weg ist jetzt gerade noch nicht richtig und ich habe auch noch nicht alle Wege und mein Team ist auch noch nicht genau auf dem Weg gerade, wo wir hin müssen. Mhm. Und das meine ich, diese Momente des Kitzelns wieder, wo du denkst, nee, ich muss noch mal eine andere Richtung einschlagen. Oder es kommt so ein Gedanke und der macht ja wirklich einen schlaflosen Moment, ne? Und du musst aufschreiben erstmal, weil dir gerade kommt eine Idee, wie du das wieder nochmal gestaltest. Das meinte ich eher an Thrill an der Stelle für die Größe der Vision.
Ja, also was ich vor allem mitnehme, ist ja das Thema, du kennst vor allem das Thema natürlich aus der eigenen Komfortzone auch rauszugehen. Und eine Vision hat nichts mit Komfortzone zu tun.
Überhaupt nicht. Das ist genau das Thema.
Es ist auf jeden Fall außerhalb dieser Komfortzone, sonst hätten wir das ja schon längst erreicht.
Ja, und wenn du Welt verändern möchtest, ne, wenn du sagst, in große neue Zustände transformieren, da muss ich halt sagen, so ein kleiner irgendwie Businessplan hilft dann an der Stelle nicht. Das muss einfach dann groß sein, ne? Und das meinst ganz genau.
Ich habe halt nur festgestellt, dass wenn man von Angst spricht und die Menschen haben schon Angst, weil sie merken ja, dass sich so wahnsinnig viel verändert und diese Einflüsse, die da drauf einwirken, die nehmen immer mehr zu. Und Multikomplex hast du gerade genannt. Alleine das ist ja schon eine Anforderung, ein Anforderungslevel, was wir gar nicht so kennen.
Ja.
Und wenn man jetzt noch hingeht und sagt, bam, 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 dann passiert ja ganz oft das Thema, dass die Leute sagen, ach bitte nicht, lass es uns morgen machen. Aber das noch obendrauf, das geht nicht. Und gleichzeitig brauchen wir aber die Zustände in der Zukunft, die sich wirklich aus einem Ideal heraus speisen. Und es braucht also die großen Bilder der Veränderung.
Und da beschreibst du was so Wichtiges. Und das finde ich auch ganz entscheidend, das zu differenzieren. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Person rede, die kreativer, visionärer Kopf, Spitze, vielleicht auch Gesicht nach außen für eine Firma ist. Oder ob ich vielleicht über jemanden rede, der und mitgestaltet an einem einzelnen Prozess irgendwo in der Abteilung. Und da muss man wirklich differenzieren, wo befinde ich mich gerade und was für ein Profil arbeitet vielleicht aber auch an einer anderen Stelle. Und das sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Und mich zum Beispiel langweilst mich und machst mich fertig, wenn ich irgendwo einen strukturierten Prozess habe, wo ich einfach irgendwie Aufgaben erledige von morgens bis abends und immer das Gleiche zum Beispiel. Das braucht's aber genauso in unserer Gesellschaft. Aber diese Person oder dieser Charakter ist dann vielleicht weniger motiviert über das, was wir gerade besprochen haben und verfällt dann wirklich in eine Panik und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist oder auch, wie du gerade sagst, dann eine Angst von, ich verliere meinen Job und ist also wirklich verfällt in Schockstarre. Das meine ich an der Stelle gar nicht, sondern diese Größe und Angst, die ich meine, es bewegt sich immer noch in einem Umfeld, wo ich alles habe, um da auch hinzukommen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und vielen Menschen ist gerade das Bild gezogen von, bin ich hier noch gebraucht? Habe ich noch das richtige Skillset, um durch diesen Wandel vielleicht auch zu kommen? Und die Möglichkeiten sind nicht mehr greifbar. Und dann ist die Angst auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe ja keine Angst, dass mir die Lösung fehlt oder das Set zum Lösen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und trotzdem, auch in jeder Organisation, würde ich auch immer wieder noch mal prüfen, sind wir zu bequem geworden als Gesellschaft an vielen Stellen. Und ich glaube, das möchte ich schon manchmal auch noch mal kitzeln und challengen. Weil oft ist das auch, wenn man ehrlich ist, haben wir uns ganz schön eingerichtet und sind nicht mehr gefordert worden, zu hinterfragen, vielleicht lerne ich doch noch mal was Neues und mache was ganz anderes und gehe noch mal out of the comfort zone, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich glaube, manchmal macht es schon mir auch Spaß, Menschen da herauszukitzeln und so ein bisschen zu fordern. Ist das nicht doch auch noch mal was für dich? Und ist die Angst nicht komplett von dir gerade nur erzeugt, als eine Ausrede vielleicht auch? Ich möchte mich nicht verändern.
Interessanterweise habe ich mich vorhin gefragt, als wir über Daimler gesprochen haben, also deine Zeit dort, und die Idee natürlich, die Mobilität von morgen zu entwickeln. Gab es denn da eine Vision?
Es gab Visionen, ja.
Visionen? Oder gab es eine Vision, die euch da angeleitet hat? Wie lautet diese?
Doch, es gab definitiv eine große Vision. Und zwar mal das Thema Case wurde das so ein bisschen genannt. Kennst du bestimmt vielleicht auch.
Kenne ich, genau.
In der Automobilbranche war Case ganz groß. Case. Also Connectivity, einmal alles ist vernetzt, verbunden, autonom.
Autonom.
Genau. Dann das ganze Thema Services, die man ja dann auch immer mehr gedacht hat. Und Shared Services auch vor allem. Und das Thema E für Elektro. Und die der Elektrifizierung. Und das war eigentlich ein guter Rahmen auch von dem Ganzen.
Aber war das eine Vision?
Das ist genau
der Punkt. Hat die wirklich sozusagen so emotional diesen Connex geschaffen zu den Menschen? Du hast gesagt, ja, da will ich mitarbeiten, da bin ich Teil davon, von Case.
Ja, ich glaube nämlich genau das nicht. Es war zu technokratisch, technisch, strategisch gedacht.
So, das kam ja von der Unternehmensberatung, Case.
Ne? Bestimmt sogar. Ja, genau. Bestimmt sogar, ganz genau. Du wirst es viel besser wissen. Und das ist genau der Punkt. Es war sehr stark eine Slide-Struktur, die sich unglaublich gut gemacht hat. Aber es kam nicht genau rüber, was ist dieses Zukunftsbild, was ist unser besseres Wir oder auch unser besseres Ich dann runter deklariert auf dann auch den Einzelnen am Ende, wenn wir dann gecased sind.
Genau. Was wäre dann?
Und das war genau das Thema. Und da, und vielleicht war auch dann in Summe Case zu groß für so ein Zielbild eines Unternehmens. Mhm. Vielleicht hätte man daraus genau dann einzelne Dinge, auch Bereiche irgendwo formen müssen oder eben auch gucken müssen, gibt es doch vielleicht auch nur einen Engel, auf den wir hätten setzen sollen. Ne? Und jetzt rückblickend sagen ja auch viele, gut, gerade das Thema E haben wir irgendwie, also Elektrifizierung von dem Ganzen, haben wir vielleicht auch ein bisschen lange woanders erstmal in Felder und Hände gegeben und Märkte, die uns jetzt rasant überholt haben.
Also stellen wir uns einfach mal vor, eine Vision, eine echte Vision, die den Einzelnen an der Sinnhaftigkeit auch gepackt hätte und involviert hätte, hätte das ganze Vorhaben verändert. Wer müsste denn, wenn das so wäre, wer müsste denn an der Spitze solcher Unternehmen stehen? Über was müssten diese Menschen eigentlich verfügen an Skills, um solche Prozesse zu treiben?
Spannendste Frage überhaupt, ja. Und natürlich auch hier wieder die Frage, jetzt kann man nur selber ableiten von den Bildern und der Wirklichkeit, die ich jetzt beobachte und erlebe. Ob das jetzt die Wahrheit ist und vielleicht jemand anders was ganz anderes sagen würde. Aber was ich schon als Muster erkenne, wenn ich mir die Menschen angucke, die gerade die großen Visionen erstmal kreieren und dann auch mit einer Radikalität und beeindruckenden Energie verfolgen, sind sehr visionsstarke Menschen. Jetzt kann man sagen, die vielleicht ja auch einmal die nicht von der von nichts Neuartigem zurück. Also sie können alles, was irgendwo erstmal so Struktur ist und schon zugegeben und vielleicht auch so ein Standard, ist erstmal abschreckend und ablehnend. Und
die schrecken nicht zurück.
Von nichts. Von nichts, muss man erstmal so sagen. Und das ist vielleicht auch erstmal wieder, jetzt wenn man auch gerade, du hast das Thema mit der Angst genommen, vielen wird jetzt schon erstmal wieder so, oh Gott, jetzt kommt das Nächste. So wie die schrecken von nichts zurück. Klingt ja fast schon skrupellos. Aber darum geht's nicht. Es geht nicht darum jetzt über Leichen zu gehen, wenn man so hart sagt, ne? Aber trotzdem mit einer Obsession.
Oder mit einer Leichtigkeit.
Na, eine Leichtigkeit wäre fast schon zu verspielt so und locker.
Aber es dürfte es ja auch sein.
Ich habe schon verstanden, auch mitschwingen.
Dass, ja, die darf auch mitschwingen. Es darf doch auch sein. Es darf auch eine kindliche Naivität sein, wenn man einfach mal die Dinge in Frage stellt. Warum denn auch nicht?
Und die sollte unbedingt mit dabei sein. Und auch dieses Hinterfragen ständig immer wieder. Nicht zu konform zu sein an der Stelle, zu sagen, ich bohre jetzt nochmal dreimal nach, auch wenn ich nerve. Aber dann ist es eben doch auch vor allem eine Obsession, muss man ganz ehrlich sagen, mit der man dann das Ganze auch verfolgt. Und das ist dann nicht unbedingt immer eine Leichtigkeit. Dieser Moment der Leichtigkeit stellt sich immer wieder ein, wenn auch ein Erfolg erzielt worden ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, dann wieder Neugier, Leichtigkeit reinzubringen. Und das ist ein wahnsinniges Spiel der Extreme, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch hier wieder, das ist nicht für jeden etwas. Und da möchte ich auch niemals sagen, und wir brauchen auch nicht in unserer Gesellschaft einfach die ganze Zeit nur große Visionäre. Machen wir uns auch nichts vor. Dann würden wir auch zu nichts kommen. Es braucht ja zu den unterschiedlichen Stufen. Dann braucht es die, die knallhart durchsetzen, wenn es in eine Skalierungsphase geht. Dann braucht es mehr die Operator, die am Ende die Struktur halten und wieder etwas in die Stabilität bringen. Also da muss man auch wirklich differenzieren. Deswegen möchte ich auch gar kein Profil überziehen, aber wir sprechen jetzt über die Momente, wo es um die große Transformation zur Vision geht. Und da sehe ich schon immer wieder auch stark dieses Profil von jemandem, der wahnsinnig lange in diesem Feld beobachtet hat, nie akzeptiert hat, also immer, wie wir gerade gesagt haben, kindlich hinterfragt hat. Dann natürlich eine mentale Kraft hat, all diese verschiedenen Stränge, Dinge zusammenzubringen. Und daraus jetzt auch noch etwas Neues zu kreieren, wo man sagt, ich sehe das aber vor mir. Vor mir ist es bildlich. Und jetzt umschare ich die richtigen Menschen, die alle irgendwie so ein bisschen misfit sind. Die bringe ich zusammen und die helfen mir auch noch, dieses Bild zu übersetzen, zu transportieren und am besten umzusetzen. Wow.
Wow, oder? Was schätzt du, wie viel es davon jetzt irgendwie bei uns in der deutschen Wirtschaft gibt? In Prozent? Um mal Zahlen zu bemühen.
Gute Frage. Also ich würde sagen, das ist im einstelligen Prozentbereich. Mhm. Und da kommt jetzt auch wieder, und vielleicht auch warum, weil wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft, und das ist vielleicht auch ein bisschen das deutsche Phänomen, nicht unbedingt gesellschaftliche Strukturen kultiviert haben, die auch diese Menschen sehen immer. Und jetzt waren wir am Anfang auch schon beim Thema Schule. Und ich glaube, ganz oft wird auch viel Potenzial schon klein gehalten und in Konform gedrückt und der Misfit so ein bisschen mit einer Diagnose besetzt, ja, sei es das Thema ADHS oder sowas, und man lässt gar nicht so richtig diese Menschen vielleicht auch dann schon groß werden. Mhm. These einfach nur, weiß ich nicht. Oder sind
sie könnten ja auch zu unbequem werden.
Natürlich. Also. Und sie sind an vielen Stellen bestimmt auch unbequem, ja. Genau wie du sagst. Und deswegen will das wahrscheinlich, sind wir dann, wenn du so mich fragst nach der Zahl im einstelligen Bereich, vielleicht gibt es aber eigentlich viel mehr, die hören uns jetzt und sagen vielleicht auch, ich möchte noch raus. Weiß ich nicht genau.
Genau. Ich glaube, es gibt auch kein Studium dafür. Nee. Und das, was wir uns immer wieder klar machen werden, ich meine, das Schulsystem und das, was wir als Studiumangebot haben, als Bildungsangebot, ist ja immer noch begrenzt. So, also dieses freie Denken, dieses Dinge mal wirklich in Frage zu stellen, ja, Kreativität zuzulassen, Imagination als Skill auszubauen. Ich meine, sowas zu können, ja? Und sei es nur mal für eine, keine Ahnung, für einen Moment, dass genau diese Ebenen zu wechseln, die Perspektive zu wechseln, damit was Neues zuzulassen, das haben wir alle nicht gelernt.
Das ist so ein, aber auch ganz klar, wenn du dich mal fragst, woher jetzt gerade auch dieses System kam, wo wir beide jetzt auch noch gelernt haben und unser Wissen und unsere Haltung kultiviert wurde, dann war das natürlich auch eher eine Welt aus dem Industriellen heraus, ne? Mit ganz anderen Rahmenbedingungen drumherum, auch noch mit einer Bedürfnisebene, die auf einer ganz anderen Ebene sich bewegt hat und man wirklich auch Menschen gebraucht hat, die einfach in einer Geschwindigkeit und in einem Effizienzdenken A und B gemacht haben irgendwo, ne? Gerade im maschinellen, industriellen Umfeld noch, ne? Und jetzt kommen wir aber immer mehr in eine Welt, das erschreckt mich auch wirklich immer noch, gerade wenn du es jetzt auch ansprichst, gerade letztens auf dem Geburtstag durfte ich mit dem Sohn der Einladenden sprechen und er war ein bisschen schlecht drauf und meinte, was ist los? Er musste für die Chemiearbeit lernen. Da habe ich gefragt, was macht ihr da gerade eigentlich so? Weil es war ja mit Biologie, wie ich schon gesagt habe, so eins meiner Lieblingsfächer. Was macht ihr da? Und dann, ja, ich muss Periodensystem auswendig lernen für morgen. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte, ihr lernt also A, immer noch das, was ich damals auch gemacht habe vor so vielen Jahren. Und B, warum lernst du das Periodensystem auswendig? Also ne, mit all den ChatGPT-Diskussionen und so weiter, aber da muss nicht mal ChatGPT, da müssen wir doch nicht mehr, sondern wie du gesagt hast, warum denn auswendig lernen, sondern eher Transferleistungen, Connecten, hinterfragen.
Die richtigen Fragen stellen.
Richtig, eine Sensibilität zu hinterfragen, was ich da gerade sehe, vielleicht auch in einen Kontext zu bringen, der mich auch dahin führt zu sagen, nee, Moment mal, ich glaube nicht gleich, was da steht bei Google an erster Stelle. Und das finde ich unfassbar erschreckend, dass das nicht passiert.
Um Zukunftsgestalter zu sein oder Gestalterin, ist die Frage, müssten die Wirtschaftslenker von morgen nicht alle Psychologie studiert haben, Wirtschaftspsychologie wie du?
Oder vielleicht auch gar nicht studiert.
Oder gar nicht studiert. Aber auf jeden Fall die Kenntnis haben über die menschliche Psyche.
Ich glaube zumindest, wir helfen an vielen Stellen. Ich weiß gar nicht, ob die Wirtschaftspsychologen genau die richtigen, wir sind die richtigen Begleiter dieser Menschen. Weil warum? Ich denke, wir sind, oder es wäre auch falsch zu sagen, dass alle Wirtschaftspsychologen Psychologen so sind. Aber eine Superpower von mir, die mich aber auch dann an manchen Stellen nicht ganz zu diesem Visionär vielleicht macht, ist die Empathie und die offenen Fenster für alles, weil ich dadurch natürlich auch gepaart mit einem Antrieb, den viele Menschen haben, ich möchte dazugehören, Anerkennung, Wertschätzung, vielleicht auch ein bisschen Konfliktscheue, das ist aber meine Strategie und mein Thema der Kindheit, gucke ich ja auch, wie schwinge ich mit jemandem. Und das ist für den großen Visionär nicht immer richtig. Der muss nicht unbedingt gleich erkennen, wie schwingt die Menschheit mit. Ne, das blockiert vielleicht schon, weil man viel zu schnell die Frage stellt, nehme ich alle mit oder was macht das mit den Menschen? Ne? Also Empathie ist gar nicht immer dann an der Stelle hilfreich. Deswegen weiß ich nicht, ob die Wirtschaftspsychologen...
Tatsächlich, Empathie ist nicht hilfreich.
Nicht immer in der Größe.
Also wie definierst du Empathie?
bei, also zumindest auf meiner Ebene der Empathie, habe ich ja sehr schnell die Fähigkeit, mich in den Schuh, in die Schuhe des anderen gegenüber zu versetzen, zu gucken, was macht's mit der Person, mich zwar nicht zu verwechseln, aber ich bin schon gleich in den 100.000 Fragen, was passiert auf der anderen Seite. Und das kann manchmal schon so groß werden, weil das, damit ziehe ich mir jetzt schon auf jeden Fall gleich die Fragen an, wie helfe ich dir vielleicht auch oder was mache ich mit den Personen, mit den Gruppen, mit den Systemen, um sie in der Transformation vielleicht auch zu begleiten. Und die Frage ist manchmal viel zu früh, wenn du auf der Frage der großen Vision bist. Mhm. Ich glaube, wir sind unglaublich wichtig und sollten immer mit im Kreis sitzen, weil die Frage nach der Transportfähigkeit, Transferfähigkeit, die muss sofort gestellt werden. Aber ich brauche unbedingt jemanden, der das vielleicht auch ein bisschen ausblenden kann. Oder ich muss meine Strategien, und würde sagen, das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle gelernt, ich muss immer dann überlegen, bin ich schon zu sehr in der Transformation, also auf dem Weg gerade auf der anderen Seite zu verstehen und zu analysieren, was macht's mit dir und wie kann ich dir helfen, in diese Visionen zu kommen.
Ein guter Freund von mir, Alexander Schlaubitz, pflegt immer zu sagen, dass jede Innovation mit Empathie startet. Und ich kann das total nachvollziehen, weil Empathie ist für mich die höhere Form von Intelligenz.
Ja.
Weil ich finde gerade diese Empathie, also diese Feinsinnlichkeit, dieses Antizipierende, das Einfühlende.
Würdest du sagen, dass ein Elon Musk empathisch ist?
Auf eine Art, ja. Und jetzt ist immer die Frage, da habe ich dich gefragt, was du mit Empathie verstehst. Und was ich bei dir verstehe, ist auch das Thema, dass sich das Hineinfühlen natürlich auch eine Grenze gibt, weil du dir dann die Frage stellst, kann ich das jetzt sagen oder nicht sagen? So, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber eine Empathie kann ja auch sein, dass du dich in was reinfühlst, was ein Zukunftsbild ist und du in diesem Zukunftsbild halt zu Hause bist. So, und das macht er.
Ja.
Also der hat sozusagen ja genau das, also das, was wir mit Star Trek oder sowas gesehen oder gelesen haben, hat er ernst gemeint. Ja. Weißt du übrigens, dass bei Star Trek und auch in der Vorbereitung kam ich darauf, weil ich gedacht habe, irgendwie komisch, du machst jetzt irgendwie Marketing, Chief Marketing Officer. Eigentlich machst du doch was ganz anderes. Also ich versuche mich da immer und denke, ich weiß ja, was so ein CMO macht. Und denke, aber du kannst doch noch was ganz anderes. Und du bist für mich S.L. Troy. Kennst du Star Trek? Hast du früher mal geguckt?
Aber ich weiß gerade nicht genau, wen du meinst. Wenn du
Und da gab es eine großartige Frau.
Das klingt schon mal gut.
Ja, das passt schon mal auf jeden Fall. Sie war Psychologin, sie war Servant Leader. Sie war Servant Leader und immer, wenn ein größeres Thema kam und die irgendwie sozusagen eben in Interaktion war von der Challenge, hat sie moderiert. Und ich fand diese Moderationsleistung, diesen Wert der Moderationsleistung, weil du hast gerade vorhin von Begleitung gesprochen, fand ich großartig. Der hat mich echt immer so begeistert. Ich habe gedacht, ich habe oft es angeguckt, wie sie es löst. So, und darum dachte ich mir, also jede große Challenge, ja, in dieser fernen Zukunft braucht einen Servant Leader.
Ja, so. Schönes Bild.
Ja. Was bist du Servant Leader, habe ich gedacht. Das ist eine Frage, die lege ich dir jetzt auf Silbertablett oder Goldtablett, wo du es haben willst.
Irre, ich kann nur gleich sagen, es resoniert. Es resoniert auf jeden Fall. Und ich fühle mich, dass ich mich damit identifiziere. Also definitiv, ich glaube, das passt gut. Und damit hast du mir auch wieder, das habe ich ja gesagt, deswegen liebe ich Gespräche, mir ein schönes Bild gegeben, auch über den Rahmen und vielleicht auch die Fähigkeiten zu reden, die ich mitbringe. Mhm. Und genau, ich denke, das ist auch etwas ganz Entscheidendes. Und ich würde auch komplett unterschreiben, deswegen hätte ich auch nicht widersprochen zu sagen, das braucht es unbedingt an der Stelle. Es reicht nur nicht ganz allein aus, sagen wir es so. Und genau dieses Profil braucht es. Und dennoch braucht es eben entweder noch die ergänzende Rolle von diese Empathieebene noch ein bisschen mehr ausblendet oder eben Menschen, wo wir gerade zusammen irgendwo gekommen sind, in das größere Gemeinsame, die dann das auch ausblenden können. Also wie du sagst, Empathie, einmal sich reinfühlen in neue Szenarien, Visionen oder bin ich schon auf der Empathieebene mit einem anderen Wesen? Weil mir spiegelt natürlich erstmal ein Zukunftsbild etwas anderes wieder zurück im Resonanzraum als ein Mensch. Und das ist, glaube ich, der Punkt jetzt, wo kann ich da differenzieren und das vielleicht dann auch erstmal wieder ausblenden und habe Strategien gefunden, zu sagen, mich davon nicht gleich überwältigen zu lassen, Probleme von anderen oder dann gleich Dinge, die auf der anderen Seite erzeugt werden, lösen zu wollen. Ne? Und das, da stecke ich manchmal zu viel drin. Deswegen habe ich vielleicht einleitend gesagt, braucht es zu mir noch eine Ergänzung? Und weil du ja einleitend die Frage gestellt hast, braucht es Wirtschaftspsychologen? Und an der Stelle würde ich sagen, definitiv ja. Es braucht aber nicht unbedingt immer ein Studium an der Stelle, weil da gibt es, glaube ich, ganz viel Mensch draußen, und das hatten wir vorhin auch genannt, die da leider durch das Raster fallen. Ich habe einleitend von meiner Qual mit Statistik und so weiter erzählt, die da gar nicht hätten durchgewollt, weil sie ihren Superskill schon irgendwie gespürt haben, nur sie wären gar nicht durch diese Struktur gekommen jetzt, ne, und da schon ausgesiebt worden. Und deswegen glaube ich eben ganz oft, wenn wir wieder zum einstelligen Prozent zurückgehen, kommen die gar nicht so weit manchmal.
Was ich total interessant finde, dass unser Diskurs mich irgendwie dorthin bewegt, dass ich gerade verstanden habe, dass dieses Thema Empathie an einer Stelle ganz, ganz wichtig ist, aber dass man auf keinen Fall in die Harmoniefalle tappen darf damit. Wenn man also zu empathisch wäre, dann könnte es ja sein, dass man sich so rein empfindet, dass man eben gerade auch in dieser Gleichschwingung ist und den Wunsch hat, irgendwie eine Harmonie zu erleben und zu erzeugen. Und für mich ist es aber so der Impuls vom Anfang, dass man empathisch hinfühlt, um zu spüren, was es braucht. Also für mich ist Empathie auch ablesen, was es braucht, wo der andere steht. Und damit eben auch nochmal zum Thema Servant Leader. Ich finde, gerade bei dem, was wir vorhaben, ist es ja wichtig, dass wir es wirklich schaffen, Momentum zu erzeugen, Menschen hinter uns zu bekommen, sie zu inspirieren, zu motivieren, einzuladen, Teil davon zu werden. Und das heißt, wenn wir nicht empathisch wären, ja, dann holen wir niemanden ab. Da ist niemanden dabei. Und dann auch zu wissen, von wegen, spricht man jetzt eher von Angstvision oder spricht man an der Stelle von einem idealen Ziel, wo wir uns hinbewegen können und welche Möglichkeiten es dort gibt. Und ich glaube, gerade diese feine Nuancierung wird in der Zukunft viel wichtiger werden.
Ist unterschrieben. Ja. Nee, aber wirklich, genau wie du sagst. Und ich denke, das ist auch immer wieder nochmal, deswegen immer im Kontext zu betrachten, genau wenn wir über die Größe, ne, diesen Thrill-Moment von der Vision sprechen. Und auch unsere, wir haben ja auch gerade nochmal gechallenged, wie wir überhaupt Angst verstehen und den Umgang damit. Das ist ganz entscheidend. Und das ist ja auch zum Beispiel das, was wir bei 1,5 Grad tun. Und du hast ja auch einleitend gesagt in der Vorstellung, die Vision ist riesig. So, ne? Und manchmal, genau, schwitzt man auch und denkt, wow, was bewegen wir eigentlich gerade für Welten? Aber unser Zielbild, ja, dieses Leben im Einklang mit der Mutter Natur eigentlich wieder zurückzukommen zu den Elementen Wind und Sonne, die eben da draußen sind, und wir dürfen uns wieder verbinden mit dem Rhythmus. Das ist ein schönes, unglaublich schönes Zielbild und definitiv viel schöner vom Narrativ, von der Bildsprache, als wenn wir mal jetzt reingucken, wie wir uns bisher energetisieren. Ja, mit Kohle, Öl, Gas und so weiter, und den Wegen, die wir gewählt haben und Systeme, die wir aufgebaut haben. Und ich denke, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Die Vision ist groß, aber dann natürlich finde positive Narrative und Bilder, um eine Kraft zu erzeugen, wo wir sagen, ich möchte Teil davon sein.
Wow. Ich habe große Lust, eigentlich mit dir mal dieses Zukunftsprofil von Menschen zu beschreiben, die solche Transformationen gestalten können, weil es heißt ja nicht umsonst Conscious Growth, also welches Bewusstsein brauchen wir dafür, welche Skills brauchen wir, welche Haltung brauchen wir dahinter und wie gehen wir eben mit Veränderungen um und auch gleichzeitig eben mit der Größe, und wo wir manchmal nur dastehen können und sagen, demütig, wir sind ja auch nur Menschen, also wir sind ja keine Götter, oder wir leben zumindest nicht diesen Teil, der vielleicht in uns göttlich ist, kann ja auch sein, aber ich hätte große Lust, mit dir das mal zu beschreiben, und vielleicht können wir auch dazu mal einen eigenen Podcast machen, dass wir uns überlegen, wie müssten diese Menschen sein und was brauchst du dafür, um das noch ein bisschen rauszuarbeiten, weil ich glaube gerade, dass wir auch neue Charaktere brauchen, die diese Transformation begleiten. Jetzt ist ja so, du arbeitest ja in so einem Unternehmen, wo es große Charaktere gibt, wo du Teil davon bist, von einem Leadership-Team, wo in deiner neuen Rolle als Servant Leader und CMO dieses Unternehmen nach vorne bringst. Und was ich erlebe, ist, dass du sehr eigentlich wie in einer edukativen Rolle bist. Du nimmst unglaublich viele Menschen mit. Also das, was ich verstanden habe, dass bei dir dieses Purpose-Driven Marketing eine ganz neue Qualität bekommt. Wie verstehst du deine Rolle?
Das ist schön, wenn man das nach außen so sieht, weil so verstehen wir sie. Ich finde, und deswegen hatte ich vorhin auch so diesen Impuls, dass du gesagt hast, Chief Marketing Officer, da ist doch noch mehr. Die Frage ist ja auch hier wieder an der Stelle, definierst du ein neues Marketing? Und genau das ist unser Anspruch und unsere Vision, wenn man jetzt mal das nur aufs Marketing bringt, so auf die Ebene, ist unser Zielbild nämlich genau das, ein neues Marketing, was eher aufklärend, bildend agiert und vor allem im unfassbar engen, authentischen Austausch ist. Und jetzt kann man das irgendwie Community Management schon wieder benennen, aber da ist man schon wieder sehr stark dann auf der Initiativenebene. Also was wir von Beginn an uns als Ziel gesetzt haben, ist, wir werden nicht alles nur auf eine Lead-Kampagne und eine Lead-Conversion ausrichten, auch wenn das natürlich für ein Unternehmen unglaublich wichtig ist, ne? Don't get me wrong. Aber wir bilden und haben deswegen auch immer den Anspruch, eine Inhaltsplattform, einen Content-Hub zu bauen, der dir alle Energiefragen löst und beantwortet. Ne? Also du kommst zu uns, zu 1,5 Grad, nicht nur, weil du einen dynamischen Tarif abschließen möchtest oder ein Energiemanagement mit KI brauchst oder ein Solarpanel, sondern ich habe eine Frage mit meinem Energieproblem oder mit der Energiewende. Und deswegen würde ich da genau bejahen, ist das ein ganz komplett neues Konzept. Damit gönnen wir uns ein paar Dinge mehr als andere. Ne, wir sprachen ja auch schon mal im Kennenlernen über Showrooms. Ja, warum machen wir irgendwie jetzt Energieunternehmen mit Wärmepumpen und PV-Modulen in Showroom auf? Ne? Mhm. Da hat jeder am Anfang auch gedacht, so, ist ja nett, was die sich da gönnen in Innenstadtlagen, weil das ja auch ein Preis ist. Aber wir sehen jetzt, dass es so wertvoll, dieses Raumgefühl mit reinzunehmen, um Menschen für Dialog einzuladen, ihnen auch hier wieder Angst zu nehmen, fass es doch mal an, was da passiert. Ne?
Und so diese Barriere zu nehmen davor.
Komplett. Und natürlich auch ganz anders aufzutreten, eben nicht nur online. Weil warum? Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie nimmst du Menschen mit? Und ich meine damit gar nicht an die Hand, sondern mein Verständnis auch von Transformation ist nicht, ich nehme jemanden an die Hand, das habe ich, glaube ich, auch mal in irgendeinem Interview gesagt, sondern ich durch Fragen und Inspiration zeige ich dir auf, wie dein Weg darin sein könnte. Und dann entscheidest du immer noch selber, weil ich glaube, wir sind alle mündig genug, niemand muss mich an die Hand nehmen. Wir sind keine kleinen Kinder, die durch Transformation gehen. Und das ist auch nochmal ganz entscheidend, auf welcher Augenhöhe begegne ich Menschen. Ne? Weil das ist auch leider etwas, was ich in Unternehmen oft in Kommunikation fehlerlebe, dass immer so dieses komische, jetzt müssen wir sie alle an die Hand nehmen, damit sie mitkommen. So, ne? Nein, ich befähige dich selber, damit du deinen Weg entscheidest und auch sagst, ob du mit Teil davon werden möchtest. Aber dafür musst du klar sagen, wo das hingeht. Ne? So, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, was wir gerade viel tun. Denn warum in einem Thema wie unserem, der Energiezukunft, in die wir hinwollen, braucht es ja nicht nur uns beide, auch nicht nur die Aktivisten, die irgendwie den ganzen Tag auf Social Media unterwegs sind, sondern wir brauchen auch Anneliese und Werner auf der Schwäbischen Alb. Die haben aber auf unseren Podcast keinen Bock, die machen auch nichts online. Und wie erreichst du diese Menschen jetzt?
Damit sind wir am Ende unseres Gespräches angekommen. Ich nehme daraus mit, dass die ständige Auseinandersetzung mit dem Neuen ein essentieller Baustein des Lebens ist und wir deshalb allen Herausforderungen immer mit Offenheit und Neugier begegnen sollten. In unserer hyperkomplexen Welt gibt es keinen goldenen Weg zur Innovation. Keine Muster oder Strukturen, denen wir folgen können, um uns durch den Paradigmenwechsel der Energiewende zu führen. Jeder Transformationsprozess ist einzigartig und erfordert Konsequenz sowie den Mut, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten. Mit diesem entscheidenden Schritt wird es erst möglich, große Visionen zu entwickeln und die Welt von morgen zu denken und zu gestalten. Eine echte Vision muss Menschen in ihrer Sinnhaftigkeit berühren und involvieren, während sie gleichzeitig konkret und greifbar bleibt. Nur so kann sie die notwendige Begeisterung und Motivation auslösen, um tatsächlich etwas zu verändern. Das bedeutet auch, Visionen können gar nicht groß genug sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei sein wirst.